möchte Sie auch heute Abend ganz herzlich begrüßen und Sie beglückwünschen, Sie, die Sie vom Anfang bis jetzt durchgehalten haben. Ich hoffe, Sie bereuen es nicht. Ich bin versucht zu sagen, der Kirchenschlaf ist nach dem Büroschlaf der gesündeste. Und man kann das dann auch biblisch begründen und sagen, den Seinen gibt es der Herr schlafend. Aber das trifft nicht immer und bei jedem zu. Ich möchte heute Abend weiterlesen in Philipper 3. Ich fange an bei Vers 10. Das hatten wir schon betrachtet gestern. Der Apostel sagt dort, ihn möchte ich erkennen. Und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden. Damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Also nicht einfach so, sondern ganz klare Ausrichtung. Ein ganz deutlich formuliertes Ziel. Nicht von sich selbst, sondern das hat er von seinem Herrn gelernt. Nicht, so fährt er fort, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus ergriffen bin. Meine Brüder, Schwestern sind in diesem Fall immer inklusive. Das ist eine grammatische Besonderheit, die heute kaum noch einer kennt, wenn er nicht gerade Germanistikprofessor ist. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich's ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus. Wie viele von uns nun vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Nur, was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Soweit dieser Abschnitt. Paulus konnte sagen, ich weiß, an wen ich glaube. Können wir das auch sagen? Also sehr häufig ist es so, wenn jemand gefragt wird, was er glaubt, also ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Leuten, die nicht so bewandert sind auf dem Gebiet, dann kommt mancher schon so ein bisschen ins Schleudern, was er da sagen soll. Paulus sagt, ich weiß, an wen ich glaube. Feststehende Gewissheiten sind heute verdächtig. Heute ist es modern, dass man Fragen stellt. Das hat auch eine gewisse Berechtigung in mancher Hinsicht. Aber entscheidend ist, dass ich da klar bin. Gewissheit habe. Der Herr Jesus sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Hat. Es wäre schön, ja, aber ich weiß nicht so recht. Und ja. Es ist eigenartig. Immer wieder kommt dieses Thema hoch, dass Menschen, von denen man den Eindruck hat, sie sind eigentlich ganz gut unterwegs, sie glauben im biblischen Sinn, aber sie sind unsicher. Da gibt es ja dieses schöne Wort, ich weiß nicht, ob Sie das noch gebrauchen, das Wort heißt Heilsgewissheit. Sind Sie Ihres Heils gewiss? Das ist nochmal ein Stückchen was anderes als Bekehrung und Wiedergeburt, Vergebung der Sünden. Das ist noch etwas anderes. Es ist ein Vorrecht der Kinder Gottes, dass sie wissen dürfen, wer zu Jesus gehört. Wenn ich ihm gehöre, dann bin ich Kind Gottes. Das ist ein Geschenk. Das kann man sich nicht einreden, sondern das muss einem gezeigt werden. Und das gehört dazu. Nicht selten ist das bei dem einen oder anderen so, dass das unterschiedliche Erlebnisse sind. Also, ich komme zu Jesus, meine Schuld wird mir abgenommen, ich bekomme Gewissheit der Sündenvergebung, Gewissheit neuen Lebens, Heilsgewissheit. Das kann alles in einem Paket sein. Das spielt jetzt keine Rolle, wie das läuft und warum das läuft. Manchmal ist das wachstümlich. Aber keiner sollte darüber unklar bleiben, dass er seines Heils gewiss ist. Das dürfen wir bezeugen. Wie viele ihn aber annahmen, Johannes 1, Vers 12, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und das muss man wissen. In früheren Zeiten, da hat man noch so schlicht geredet, da sagt man, also wenn ich verheiratet bin, dann weiß ich das. Ist heute alles nicht mehr so einfach. Der Ring sagt an sich nichts, jeder kann sich so einen Messingring hintun oder auch irgendein anderes Material. Aber für mich ist es klar, auch wenn ich den Ring mal abgelegt habe, ich bin verheiratet. Ich bin mit Jesus verbunden. Ich sage das bewusst mal, weil es hin und wieder gut ist, darüber angestoßen zu werden und sich neu klar zu werden. Und sei es nur, das macht, danke, lieber Herr, dass es das gibt für mich von dir. Der vierte Raum ist das Schulzimmer. Das Schulzimmer. Da lernt man, was es damit auf sich hat, wie man im neuen Leben sich zu verhalten hat, wie das so alles lang geht. Also da wir in der Regel nicht als Säuglinge wiedergeboren werden, sondern das sind wir ja schon ein bisschen weiter und haben schon manches vom Leben mitgekriegt, können was, kennen was. Darum bilden wir uns ein, dass wir, wenn wir bekehrt sind, also diese Sachen alle gut im biblischen Sinne geklärt sind, dass wir jetzt Bescheid wissen. Ja, von wegen. Jetzt müssen wir neu lernen. Also, ich war mal beim Bund, bei der Bundeswehr. Das ist schon lange her. Ach, das waren noch Zeiten, nicht? Ja. Und wir durften als Rekruten nicht aus der Kaserne. Wir haben keinen Urlaub gekriegt, so lange, bis wir gehen gelernt haben. Also man hat aus uns erstmal Menschen gemacht. Und da war natürlich nicht nur das Gehen dazu, sondern da gehörte auch ganz wichtig das Grüßen und all diese Sachen. Und dann sind wir, damals haben die normalen jungen Männer, denken Sie mal, einen Anzug gehabt, einen Schlips und entsprechende Montur. Und so sind wir durch den Sennesand gegangen. Wir haben in den ersten, weiß nicht, 14 Tagen, 3 Wochen noch nicht mal eine Uniform gehabt. Wir haben das alles mit Zivilkleidung gemacht und mussten dann Formalausbildung machen und so weiter. Unmöglich. Wir mussten erst das, wir waren noch keine Menschen, wir wussten noch gar nicht, wie man sich verhält. Ja, und wir meinen, wir sind ja schon mehr oder weniger bewährt im Leben. Wir haben unsere Erfahrung. Und jetzt, gut, jetzt klappt das. Jetzt kommen wir mit diesen Sachen ganz gut zurecht. Leider, leider eine Illusion. Ich muss bei Null anfangen. Also unser zurzeit jüngstes Enkelkind dürfte gut 2 Monate sein. Also es ist erstaunlich, was das jetzt lernen muss. Also trinken geht von selber, schreien auch. Gewisse andere Dinge sind manchmal sehr mühsam. Und dann habe ich mit Interesse beobachtet, dann liegt die da und stellen sich immer vor, hat sie mich angelächelt. Mich, den Opa. Da muss ich auch lernen. Ich weiß, da wird man immer sehr desillusioniert, dass das alles so Reaktionen sind, aber es tut trotzdem das Herz erwärmen. Ne? So. Und dann fängt die auf einmal an, mit ihren kurzen Armen und Beinchen dann zu arbeiten, der ganze Körper. Das ist für sie ein hochanspruchsvolles Programm. Da lernt sie 0,2, sagt man, glaube ich, ne? Also 2 Monate. Die nächste ist 1 Jahr. Die hat ein ganz anderes Programm. Die hat das Programm Stehen und Hinfallen. Also die Fallschule ist ganz wichtig. Haben wir heute in einem anderen Zusammenhang mit ein paar älteren Damen gesprochen. Da ist eine auch hingeflogen auf einer Eisplatte. Und eine andere erzählt, ja, sie hätte da so einen Kurs gemacht, wie man richtig fällt. Sturzprophylaxe. Ja, ja. Also die jungen Leute, die können das alles vergessen, aber irgendwann wird das existenziell. Also die Einjährige, die lernt, wie man es nicht macht, durch Erfahrung. So. Und die Nächsten, die sind so 4, 5, da denke ich immer, Kinder, ist das ein mühseliges Geschäft. Ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben, aber immer wieder dasselbe. Hände waschen vor dem Essen. Also das geht schon ganz gut. Zähne putzen geht auch schon ganz gut. Aber dann, du weißt es genau, sagt der treusorgende Vater. Natürlich weiß ich das, er macht es trotzdem nicht. 100-mal das, wenn es reicht. 1000-mal. Das ist so nett, so humorvoll, nicht? Übertragen Sie es jetzt ins Schulzimmer. Unser Herr muss uns beibringen, wie wir richtig schnaufen. Er muss uns beibringen, wie wir richtig gehen. Er muss uns helfen, nicht an den verkehrten Ecken hängen zu bleiben. Er muss uns helfen, dass wir gehen, also richtig zielbewusst gehen können, vorwärts kommen. Ein mühseliges Geschäft. Meine Frau sagt, ich habe dir das doch schon mal gesagt. Kennt sie sowas? Naja, nun, ich war irgendwie mit Gedanken woanders oder was weiß ich. Jetzt soll ich noch mit meinen bald 75 Jahren immer noch lernen. Also als ich mich vorbereitet habe, fiel mir wieder ein, dass der Herr Pfarrer Karquill, mein Vorgänger im Amt, den manche von Ihnen vielleicht noch kennen, das war ein sehr humorbegabter Mann, das haben viele nicht so gewusst und mitgekriegt, aber wer ihm näher stand, der hat das dann erlebt. Der erzählte, dass sein Vater in Schlesien Schullehrer war. Und da hatte er einen schönen Spruch. Können Sie noch die Älteren erinnern, wie es dazu mal in der Schule war mit den Bänken? Da konnte man sich nicht so hinlümmeln wie heute. So, also Vater Karquill. Jetzt muss ich mich besinnen. 4 Sachen war es. Ich bringe das immer wieder mal durcheinander. Ich sortiere und dann sage ich es nochmal richtig. Stille sitzen, Ohren spitzen, Hände falten, Klappe halten. Aber das hat mich so beeindruckt, das habe ich nicht vergessen. Solche Sachen behalte ich dummerweise meistens, aber das ist wieder ein anderes Thema. Was muss man lernen in der Schule? unsere älteste Enkelin ist zurückgestellt worden, zum Glück. Die war so an der Kippe. Was muss man mitbringen, wenn man in die Schule kommt? Man muss stille sitzen. Heute ein ganz großes Problem. Stille sitzen. Übertragen Sie das alles ins Geistliche, auf unser Leben. Stille sitzen, konzentriert arbeiten. Unser Sohn ist Studienrat Kunsterzieher, der sagt, es ist manchmal furchtbar. Das ist kein Einzelfall. Das ist manchmal sehr schwer, die Kinder zu bändigen. So ist es auch. Und nun ist das natürlich bei Kindern noch mal anders, als wenn es ältere oder alt gewordene Leute sind. Ich erzähle das jetzt so ein bisschen auch, um das anschaulich zu machen. In dem Augenblick, wo mir neues Leben geschenkt wird, komme ich in die Schule meines Herrn. Der Lehrplan ist auf jeden ganz persönlich zugeschnitten. Es gibt ganz unterschiedliche Begabungen, ganz unterschiedliche Geschwindigkeiten im Lernen. In der normalen Schule ist das nicht immer ganz leicht auszugleichen. Wenn man dann noch denkt an die vielen ausländischen Kinder, die dazukommen, das ist nicht ganz leicht. Unser Herr ist ein Meisterpädagoge. Er weiß genau, was für uns richtig und wichtig ist und wie er uns fördern kann. Das verstehen Kinder normalerweise nicht so ohne weiteres. Das erkennt man vielleicht, wenn man älter und reifer geworden ist, im Rückblick. Kinder Gottes verstehen das auch oft nicht. Sie möchten lieber spielen. Sie möchten lieber irgendwas, was ihnen Spaß macht, tun. Das hat auch seinen Platz und hat seinen Raum, aber das andere muss auch sein. Und wie blöd stille sitzen. Immer das tun, was ein anderer mir sagt. Ja, wer bin ich denn? Ich habe mal einen Satz gelesen, ich kann ihn nur sinngemäß wiedergeben, dass ein Charakter durch Entscheidungen an ganz kleinen Stellen geprägt wird. Wir denken immer oft ganz groß. Wir möchten immer gern. Also ich beschäftige mich im Augenblick mit dem Thema Tenorhorn. Mir ist angetragen worden, ich soll doch, weil da Mangel ist, mich mal ans Tenorhorn lernen machen, weil ich habe ja jetzt bald mehr Zeit. Ja, also Tenorhorn ist toll. Und wir haben da einen so einen Herrn bei uns auf der Höhe, der kann nicht Tenorhorn, aber Euphonium, das ist fast dasselbe, der kann Euphonium blasen, das hebt das Dach ab. Wenn der loslegt, kommt keiner gegen an. Selbst die Orgel hat da schon noch Mühe. Also so spielen können, boah, davon könnte ich träumen. Tue ich auch, wenn ich mal Zeit habe. Nur, Sie wissen schon, was jetzt kommt, nicht? Bevor man so weit ist, einige unserer Kinder haben Geige gelernt, mussten lernen. Das trägt uns unser Kunsterziehersohn bis heute noch nach. Er hat es mir mit der Kunst, aber mit der Geige, nein. Man muss, was muss man? Üben. Und üben und nochmal üben und die ganze Familie leidet mit bei dem Katzenjammer. Und wenn man dann mehrere Kinder hat hintereinander, wir haben schon so ein bisschen differenziert, das ist auch unterschiedlich, es gab auch Klavier und so weiter, nicht? Aber naja. Jetzt denken Sie mal, der Vater im Himmel steht jetzt da und guckt uns so an und denkt, ihr möchtet alle großen Bogen spucken, so sagten mein Vater immer oder meine Mutter. Aber üben? Nee, mochte ich auch nicht. Jetzt sage ich, ihr hättet mich viel mehr bedrängen, also nicht bedrängen, aber viel, wie sagt man das so schön, anleiten, anhalten müssen. Ja, ich habe geknurrt und gemurrt, so ein bisschen präludieren, schön rumspielen, ja, das schon, aber üben? Unser Herr ist ein Pädagoge, der sich nicht ein X für ein U vormachen lässt. Der lässt sich durch Schmeicheleien nicht erweichen. Er geht mit uns sein Übungsprogramm durch. Und es gibt keinen besseren Lehrer. Er kennt uns wie sonst keiner. Und er macht an der Stelle nie einen Fehler. Ich kenne viele Menschen, ich rede jetzt nicht von unbekehrten Menschen, ich kenne viele Menschen, die zutiefst überzeugt sind, dass Gott Fehler gemacht hat in ihrem Leben. Vielleicht denken sie auch so an bestimmten Punkten. Sie sagen das vielleicht nicht so. Aber sie haben es noch nicht erkennen können, dass es zu etwas Nütze war, dass Gott, man sagt, naja, Gott, man ist gut, und das sind so fromme Sprüche, mit denen man manches abwürgen kann. Nein, Gott meint es wirklich gut, aber das ist manchmal ein sehr tiefgehender Prozess, bis ich das echt schnalle und frei werde von negativen Gedanken. Was habe ich mich über manche Dinge in meinem Leben geärgert? Gott gegrollt. Das ist nicht schlimm, wenn es dazu kommt, dass ich mit ihm wieder übereinkomme. Oder er mit mir weiterkommt. Erziehung, ein schwieriges Geschäft. Aber es bewirkt etwas Gutes. Wenn man so berühmte und bekannte Solisten sieht, hört, und staunt darüber, was die leisten können, dann kann man so feststellen, die eine hat mit 4 angefangen oder mit 6 oder so. Und die haben freiwillig, kann man hier nicht glauben, die haben freiwillig stundenlang geübt, wenn die anderen Fußball gespielt haben. Und es ist was dabei rausgekommen. Erziehung, Charakterbildung. Charakter wird gebildet in den Situationen, die mir nicht so gut gefallen. Wie ich damit umgehe, das prägt meinen Charakter. Und ich bedauere die Kinder, denen die Eltern alle Steine aus dem Weg räumen. Ich bin nicht gespannt, aber ich fürchte, es kommt noch in unserer Gesellschaft was auf uns zu, wenn die nächsten Generationen antreten. Und das prägt auch das, was in der Gemeinde Jesu geschieht, gelebt wird. Wir sind Kinder unserer Zeit, da können wir uns gar nicht frei machen. Umso wichtiger ist es, dass wir darauf achten, hinzuhören, was der Herr uns sagt, was er uns in seinem Wort aufschließen möchte und muss. Ihn erkennen, sagt Paulus. Und er verbindet das mit Worten, die einen vollen Einsatz andeuten. Er sagt, der den Herrn Jesus schon längst gut kennt, mehr als viele, viele andere mit ihm erlebt hat. Der von ihm so geprägt worden ist, wie vielleicht wenige. Was sagt er? Er meint nicht, dass es schon gepackt hat. Wie schade, wenn wir so schnell mit uns zufrieden sind an dem Stück. So, ach, reicht eigentlich. Wir haben so Musiklehrer gehabt. Unsere Kinder haben zum Teil mit dem zusammengearbeitet. Und er sagte dann immer, das war stehender Spruch, passt schon. Der war immer schnell zufrieden und war auch danach. Also der hat viel zu Wege gebracht, so volkstümliche Sachen, also mit Schmiss und Schwung. Da kommt es dann nicht so drauf an, ob das alles so ganz sauber ist. Aber passt schon. Das ist bei uns in den Sprachschatz der Familie eingegangen. Passt schon. Sagt der Herr Jesus nicht. Paulus auch nicht. Der hat was verstanden. Passt schon? Nee, passt noch nicht. Ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Er sagt, ich jage ihm nach, ob ich es ergreifen möchte. Warum? Nicht, weil er irgendwie übereifrig oder sich so besonders profilieren möchte. Nein, weil er von Christus ergriffen ist. Er hat was von ihm gelernt und er möchte nicht hinter ihm, hinter seinen Zielen zurückbleiben. Das ist etwas völlig anderes als die sämtlichen Selbstoptimierungsprogramme, die heute sehr im Schwange sind. Ganz gleich auf welchem Gebiet. Es geht ihm nicht darum, sich zu profilieren. Sondern es geht ihm darum, Jesus Christus besser kennenzulernen. Ich hab's noch nicht. Ja, sage mal, wenn Paulus sagt, ich hab's nicht, was sollen wir kleinen Krauter dann sagen? Ja, hat eh keinen Wert, wir kommen doch nicht so weit, wir sind gar nicht so begabt und, ach, naja, ach, wird eh nichts. Naja, kann man auch machen. Ich komme nochmal auf den einen Punkt, der ganz besonders wichtig ist in der Schule Gottes. Könnt auch andere noch nehmen. Ich habe das vorhin mit dem Vater Karquil gesagt. Was sagte der? Stille sitzen. Das ist für Kinder eine Qual. Die haben einen so hohen Bewegungsdrang. Das ist auch völlig korrekt. Also sie müssen es lernen. Stille sitzen. An zentralen Stellen der Bibel steht, seid stille dem Herrn. Oder durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Ich sagte eben, wir müssen völlig neu lernen, wenn wir in das Reich Gottes eintreten, wenn wir in das Haus des Vaters eintreten. Völlig andere Gesetzmäßigkeiten. Da geht es völlig anders zu. Alles, was wir bisher gelernt haben, können wir dort nicht, ich sage nochmal Vorsicht, damit nicht zu hart ist, nicht ohne weiteres gebrauchen. Das steht uns vielmehr oft im Weg. Wir müssen neu lernen, auf ihn hören lernen. Er muss uns das alles neu Schritt für Schritt beibringen. Wir bringen nichts mit, was wir verwerten können. Gar nichts. Schade. Und das lerne ich nur unter Schmerzen. Paulus sagt, ich erachte es alles für Schaden. Hinderlich. Da kommt mal einer hinter. Stille sein und hoffen. Das ist kein Stille sein in dem Sinne, sich gehen lassen, auf dem Sofa rumpflegeln oder in der Hängematte liegen. Stille sein ist ein ganz bewusster Schritt, eine ganz bewusste Entscheidung und erfordert viel Mut. Ich könnte jetzt erinnern an eine Zeit, die noch nicht so lange vergangen ist, an bewegende Stunden, sagt man dann, nicht? Wo alle ganz schnell raus wollten aus dem Jammertal. Ich rede jetzt so ein bisschen verklausuliert, ich möchte ja niemandem nahe treten, aber vielleicht weiß der eine oder andere, was ich meine. Und? Ich weiß noch, wie die lieben Geschwister, die dann so dumm waren und weitergemacht haben in der Gemeindeleitung, wie die bestrebt waren, ganz schnell neue Gemeindeleitung wählen. Und wie lange hat es gedauert? Kein Mensch wollte mir das glauben. Ich habe es immer wieder gesagt. Ah. Völlig normal, völlig verständlich, gar nichts Schlimmes. Stille sein und hoffen. Oh, das ist eine schwere Lektion. Und das hat nichts mit Gefühligkeit zu tun, mit verkehrter Erbaulichkeit, die mit dem wirklichen Leben eigentlich wenig zu tun hat, sondern das ist eine ganz harte Schule, aber eine segensreiche. Das kann man hinterher dann sagen. Die ganz schwierigen Erfahrungen im Leben, das waren die, wo Gott mir besonders begegnet ist. Ja, ich habe das oft in Zeugnissen gehört, dass jemand erzählte, was er da so durchmachen musste. Und dann kam ungefähr so, ich möchte nicht nochmal erleben müssen. Aber ich möchte auch nicht die Erfahrung mit meinem Herrn, mit seinem Wort missen. Er ist mir da so nahe gekommen wie selten. Ich habe das je und dann auch in persönlichen Begegnungen erlebt. Wenn Menschen wirklich am Ende waren, dann haben sie ein Gespräch gesucht. Ich habe versucht, ihnen so gut es ging, zu helfen und zu raten. Und irgendwann, das dauerte manchmal gar nicht so lange, ein völlig anderer Gesichtsausdruck. Also nicht mehr so das ganze, die ganze Last der Welt auf dem Buckel. Befreiung. Äußerlich, also in der Situation hat sich gar nichts geändert. Aber sie haben den Blick wieder bekommen. Ich möchte ihn erkennen. Die Kraft seiner Auferstehung. Was wird dann alles geraten und gesagt und gemacht? Jeder meinte so herzensgut, wir müssen dies machen, wir müssen jenes machen und wir brauchen dies und wir brauchen das. Nein. Also das kann alles hilfreich sein. Was brauchen wir wirklich? Dass wir uns von dem Herrn Jesus an der Hand nehmen lassen, still werden vor ihm, hörfähig werden. Muss natürlich das Leben weiterlaufen, muss weitergearbeitet werden, ganz klar. Und dann erleben wir, ja, ich nehme jetzt mal das Wort, das ich sonst immer vermeide, dann erleben wir Wunder. Nicht in dem charismatisch-pfingsterischen Sinne, was weiß ich nicht alles, sondern wir erleben dann, wie der Herr Jesus anfängt, Dinge zu lösen, wie er verändert Situationen. Wer möchte das nicht? Aber den Preis bezahlen? Nö, ich möchte gar herrlich präludieren können. Naja, muss nicht gerade so das Ass sein, aber doch wenigstens hörbar, angenehm und so, nicht, dass es eindrücklich ist. Heute durfte ich wieder mit dem Klavier begleiten, meine vier Damen. Och, habe ich mich verspielt, weil nicht geübt. Also beim vierten Vers oder so, da ging es dann schon wieder ein bisschen besser, nicht? Aber ja, das ist für das Selbstbild ist das nicht sehr förderlich, aber geistlich sehr fruchtbar. Also irgendwie muss man doch immer, ja. Ich jage nach dem vorgesteckten Ziel, sagt Paulus. Ich jage. Leider muss man die meisten Glaubenden zum Jagen tragen. Sag nicht ich, sondern das höre ich immer wieder. Da ist was Wahres dran. Er jagt nach. Er ist in einem guten Sinne nicht zufrieden mit dem, was jetzt ist. Es gibt Leute, die sind nie zufrieden. Die wissen immer, was man noch besser machen kann. Und die wissen auch immer, was man noch alles tun sollte. Das ist sehr erhebend, dass man so einen hohen Stand hat der Erkenntnis. Aber wer macht das denn dann? Denn die Reaktion ist dann bei denen, die das hören, sagen, naja, was soll man noch alles machen? Das ist verkehrte Unzufriedenheit. Paulus möchte dem Ziel näher kommen. Völlig andere Motivation. Und daraus entsteht geistliche Frucht. Nicht nur bei ihm. Er kann auch sagen, schaut auf uns. Macht es uns nach. Er ist ein gutes, ein positives Beispiel. Er möchte nicht bei dem stehen bleiben, wo er vor 10 Jahren oder 15 Jahren stand, sondern er möchte mit seinem Herrn Schritt halten. Er fordert uns auf, so uns einzustellen, wie er es vorlebt, weil er es gelernt hat in der Schule seines Herrn. Er sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Ich vergesse, was ich alles Tolles erlebt habe, in dem Sinne, dass ich mich jetzt dabei aufhalte, wie schön war das vor 20 Jahren noch, als man noch und so. Wie toll war das, als ich mich bekehrt habe. Und innerlich bleibt man dann dort irgendwo stehen. Das ist für ihn keine Option. Und er denkt, dass das auch für uns nicht hilfreich ist. Wir sollen und dürfen nicht von den vergangenen Segnungen leben, uns davon ernähren. Das Leben mit dem Herrn ist immer frisch. Das kann ich nicht konservieren. Also das ist hier zugespitzt formuliert. Natürlich darf ich dankbar zurückschauen und mich ermutigen lassen. Der Herr hat schon so oft geholfen. Er hat schon so viel getan. Ja, aber das soll mich anspornen, jetzt nach vorn zu schauen. Dann kann ich Dinge zurücklassen, Dinge, die ich eh nicht ändern kann. Ich sage immer meiner lieben Frau, das steht nicht in der Bibel, aber das habe ich mal irgendwann aufgeschnappt. Selig ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Punkt. Und dann hoffe ich immer noch, dass sie es mal versteht und aufhört, mich erziehen zu wollen. Also, verstehen Sie es jetzt bitte nicht falsch. Ich meine das nicht so, dass ich es nicht nötig habe, mich zu verändern, weiter zu lernen, ja. Aber ich könnte mich jetzt immer aufregen, dass ich so bin, wie ich bin. Verstehen Sie, was ich meine? Ach, ausgerechnet mit mir muss sowas immer passieren. Und meine Frau, die sagt dann, sie versteht das gar nicht, dass ich immer so bin. Ja, ich verstehe es ja selber nicht, aber ich bin nun mal leider so. Ich will das ja gar nicht, aber ich bin halt so blöd. Das sage ich jetzt nicht zur Entschuldigung und sage, ich bin halt so, ich müsste mich so nicht. So nicht. Paulus möchte uns ermutigen. Wir dürfen vorwärts gehen. Wir sollen vorwärts gehen mit der Hilfe unseres Herrn, das eine und andere in unserem Leben überwinden. Und trotzdem gibt es diese Rückfälle, diese Rückschläge. Das ist aber was anderes, als wenn ich das entschuldige, erkläre oder gar nicht mehr wahrnehme, dass das unmöglich ist. Und selbstverständlich erwartet, dass jeder mich mit meinen Eigenheiten so nimmt, wie ich bin. Punkt. Nee, das geht nicht. Der Herr Jesus verspricht, dass jeder, der sich ihm anvertraut, in dieser Weise erleben darf, er wird fertig mit mir. Ich nicht. Fürchte meine Frau auch nicht. Das versteht sich ja von selber. Nicht ganz jedenfalls. so viel ich auch schon von ihr gelernt habe. Er wird mit mir fertig. Das hat er fest versprochen. Er will mir helfen, dass ich nicht so bleibe, wie ich bin. Allerdings, ich muss seine Medizin schlucken. Ich muss bei ihm bleiben. Ich muss auf ihn hören. Und dann Erfahrungen machen, die ich eigentlich nicht möchte, wenn ich das nicht tue. Ganz einfach, im Grunde. Er, Paulus, möchte ans Ziel kommen. Ihr lieben Geschwister, der Herr hat ein Ziel für Sie, für mich, kein kleines. Normalerweise schraubt man seine Ansprüche an sich und an das Leben immer weiter zurück, weil man merkt, man erreicht das gar nicht, was man so großspurig sich vorgenommen hat. Ach, was habe ich gedacht, was ich für ein guter Vater sein werde, so mit 18, 20. 12 Kinder, kein Problem. Das hat sich dann im Laufe der Zeit etwas geändert, nachdem ich dann verheiratet war und dann wir Kinder gekriegt haben. Ich sehe das heute alles ein wenig anders und bin dankbar, dass der Herr Gnade geschenkt hat und unsere Kinder dann sagen, also schlecht war es auch wieder nicht oder so ähnlich dann. Ja, jetzt nehme ich mir noch Zeit, einen Schritt weiter zu gehen, nämlich ein fünfter und letzter Raum. Ich lese den Abschluss dieses Abschnitt ist von Vers 17 an. Da schreibt der Apostel, folgt mir, liebe Brüder. Verzagt nicht, werdet nicht mutlos, werdet nicht übermütig, meint nicht, ihr braucht das alles nicht mehr. Weil jetzt ist genug, jetzt weiß ich alles und so. Folgt mir und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Wir finden immer Leute, wenn wir uns mit denen vergleichen, kommen wir besser weg. Ein beliebtes Spiel. Das ist nicht gut. Denn viele leben, das ist jetzt die Gegenüberstellung, viele leben so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun aber sage ich's, auch unter Tränen, sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Das ist ein Satz. Feinde des Kreuzes Christi, mit der Bibel in der Hand. Kriegt man gar nicht in den Kopf. Aber die Auswirkungen dieses völlig entgegengesetzten Lebensstils sind nicht näher zu ihm, sondern weiter weg. Da drehte sich alles um mich. Vielleicht ganz fromm getarnt. Ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Das sind herbe Worte. Möchte ich mich jetzt nicht drüber verbreiten und vor allen Dingen nicht das irgendwo festmachen, wo das so zu sehen ist, jetzt und hier. Aber es ist eine deutliche und klare Ansage, das gibt's auch. Und irgendwo gibt es nur ein Entweder-Oder, im Letzten. So, und jetzt kommt der Punkt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, in meines Vaters Haus. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Fünfter Raum, der Warteraum. Der Warteraum. Wir, sagt der Apostel, wir, die wir auf dieser Spur sind, ihm näher kommen, ihm folgen, mit ihm das Ziel erreichen, wir warten. Nicht hier und dann. Oder wenn einer vergessen hat, rechtzeitig hier aufzusperren. Wir warten. Ausrufezeichen. Darunter steht bei mir, warten wir? Fragezeichen. Es hat mich immer wieder beschäftigt und bewegt, dass in Zeiten, wo Menschen geistlich lebendig wurden, in Erweckungszeiten, wo es besondere Aufbrüche gab hier und dann, fast immer dieser Punkt eine entscheidende Rolle gespielt hat. Wir warten auf den wiederkommenden Herrn. Die ganze Missionsbewegung ist ohne dieses Warten auf ihn nicht denkbar. Diakonie im weitesten Sinne, also jetzt nicht nur, was so Institution geworden ist, alles bemühen, Menschen Gutes zu tun, hat damit zu tun gehabt. Das Wissen, der Herr kommt bald, wir gehen ihm entgegen, hat nicht dazu geführt, dass man sagte, ach, jetzt müssen wir uns darauf einstellen, schon mal alles bereitlegen für die Reise oder so und Vorrat schaffen, sondern das hat in Bewegung gesetzt, ihm zu dienen in den Menschen, die ihn nicht kennen, die in Not sind und so weiter. Die ganze Krankenpflege, muss ich mal vorstellen, ohne das überhaupt nicht zustande gekommen. Das sieht heute kein Mensch mehr. Das hat ja völlig anders gedacht und bewertet. Aber alles, was an geistlich Lebendigen in der Gemeinde Jesu entstanden ist, hat meistens etwas damit zu tun, dass Menschen neu wach wurden, der Herr kommt wieder. Und das Umgekehrte ist auch zu sagen. In dem Maße, wie die frommen Leute sich hier einrichteten und heimisch wurden, in dem Maße wurde auch das geistliche Leben, ich will nicht sagen, dass es völlig versiegte, aber es wurde weniger lebendig, weniger missionarisch. Man beschäftigte sich viel mit diesem und jenem und Spezialthemen vielleicht. Das ist immer wieder dasselbe gewesen. Ich kann mich noch erinnern, dass in der Studentenzeit, dass wir da ernsthaft in unseren kleinen Bibelkreisen darüber gesprochen haben, kommt der Herr Jesus? Es gab dann ja auch immer so interessante Bücher, die dann sagten, jetzt ist es bald soweit, weil alles Käse gewesen, weil kam nie, was da alles so war. Von Planet Erde wohin, bis ich weiß nicht was. Ich sage gar nichts gegen diese Bücher, ich sage nur, das war alles ein bisschen arg. Es gab immer wieder auch so Sachen, die gut gemeint waren, aber die nicht wirklich bibelbegründet waren. Alle Versuche zu berechnen, wann der Herr wiederkommt, geht nicht. Aber die Menschen haben es wenigstens ernst genommen. Und wir sitzen da und sagen, ja, soll er mal kommen. Also, das ist was. Wir warten, die meisten verbinden mit Warten etwas sehr Unangenehmes. Wenn man auf den Zug wartet, wenn man wartet, dass endlich der Blädel da vorne an der Ampel anfährt, weil man es doch pressiert. Bis auch der Letzte geschnallt hat, wie es geht in so einem Verbund. Die könnten doch alle ein bisschen schneller sein, so wie ich zum Beispiel, nicht? Aber ja. Das hat mit Warten in diesem Sinne gar nichts zu tun. Paulus wartet, sagt er, auf den Herrn Jesus. der unseren nichtigen Leib verwandeln wird in die Auferstehungsleiblichkeit. Da werden all die Grenzen fallen, die uns jetzt zu schaffen machen. Die eigenen Begrenzungen, die Begrenzung, die wir bei anderen entdecken und alles, was da so raus sich ergibt an unnötigem Streit und Zank und Missverständnis. Immer wieder neu muss man reden, immer wieder dieselben Sachen. Das ist nervig, wenn man dann zum 53. Mal wieder von vorn anfängt und wieder das kleine einmal eins versucht oder das ABC versucht zu erklären. Dann denkt man, irgendwann müssen es doch mal. Der Herr Jesus hat diese Geduld, merkwürdigerweise. Und er verspricht, er kommt wieder. Wir wissen nicht wann. Wir wissen auch nicht so genau wie. Es gibt ja Spezialisten, die wissen das ganz genau und können das erklären. Gut, wenn sie das so meinen, es wird sich ja zeigen, was dran ist. Aber eins ist sicher. Jeder, der den Herrn Jesus kennengelernt hat, wird sehnlich wünschen, dass er kommt. Nicht, weil wir aus diesem Jammertal heraus erlöst werden wollen und so, gibt es auch so komische Beweggründe, sondern es geht ums Ziel. Es geht darum, bei ihm zu sein. Insofern ist das auch eine Sache, die nicht für Spezialisten gedacht ist, sondern jedes Kind Gottes, jeder Bibelleser müsste eigentlich davon angesteckt werden, zumal es viele Bibelstellen gibt, die davor warnen, einzuschlafen und nicht zu wachen und zu warten. Zu warten heißt, ihm entgegengehen, ihm entgegensehen und jetzt schon sich zu freuen, dass nicht der Tod, nicht die Atombombe oder was auch immer, mehr oder weniger berufene Leute alle so wissen, wie es mal kommen wird, eine Implosion oder Explosion des Weltalls oder was weiß ich. Nein, der Herr kommt. Und die Schrift sagt uns, er kommt bald. Das heißt, ich kann das jetzt nicht als einen Tagesordnungspunkt unter der Nummer 26 dann auch noch, und dann kommt noch das Sonstige und dann noch schnell Gebet, dass man bald nach Hause kann. Nein, das ist vorne an der Tagesordnung. Wartezimmer. Ich könnte jetzt Beispiele bringen von Zeugen Jesu, die das ganz ernst genommen haben, bis hin zu Vater Bodelschwing, der fest damit rechnete, der Herr kommt bald, und hat dann ziemlich leicht gebaut. Und die seufzten dann alle, während unser Werkgründer oder der erste Werkdirektor, der Pfarrer Krawlitzki, der war genau andersrum. Der Herr kommt bald und deswegen hat er sehr solide gebaut. Und der Leiter von Liebenzell oder einer der Inspektoren dort, der sagt mir, ach, hätten wir doch den Herrn Pfarrer Krawlitzki gehabt, dass wir nicht auf so windigen Häusern da sitzen. Das alles ist nicht das Entscheidende. Wir warten. Dein, du kommst gewiss, singt der Liederdichter. Und das macht ruhig und gewiss angesichts der Stürme. Das macht zuversichtlich, auch wenn alles scheinbar aus oder wirklich aus dem Leim geht. Und diese Zuversicht kann auch der Herr Trump nicht erschüttern, wo man nicht weiß, was dabei raus, oder der Herr Putin, oder gibt es noch so wild gewordenen Herren da, Erdogan oder so, nicht, und was nicht alles schon gegeben hat. Nein, er kommt gewiss. Wir dürfen das wissen und uns darauf freuen. Ich bete. Lieber Herr, welch ein Beispiel gibt uns der Apostel Paulus? so persönlich, so ehrlich, so wenig abgehoben, so zuversichtlich, so ermutigend, so gewinnend. Berühre unsere Herzen aufs Neue, dass wir uns freuen können, dass wir mit dir gehen, mit dir leben dürfen. Schenke uns neu Mut, zu den Lektionen Ja zu sagen, die du uns lehren möchtest und musst, damit wir vorwärts kommen. Und wecke in uns die zuversichtliche und dankbare Freude, du kommst wieder. Und du wirst es nicht unnötig hinausziehen. Lass uns in dieser heilsamen Spannung bleiben, die uns wach hält, die uns vorwärts bringt und bewahrt davor, dass wir uns mit Nebensächlichkeiten abgeben und dafür Kraft verlieren. Wir danken dir, Herr, dass wir bei dir zu Hause sein dürfen, einmal in der Ewigkeit. Aber schon jetzt haben wir Heimatrecht und dürfen uns mit dem beschäftigen, was uns dort helfen wird, uns zu orientieren und zurechtzufinden. Und so geh mit uns auch in diesen Abend, in diese Nacht und in die nächsten Tage zurück.